Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Ferdinand Lassalle. Die menschliche Gemeinsamkeit, die Solidarität lässt sich verkennen, aber sie lässt sich nicht aufheben.
Michel Friedmann, die Wissenschaft definiert den Menschen als soziales Wesen. Ist er auch ein solidarisches?
Das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Wir erleben, dass der Mensch in der Tat ein soziales Wesen dann ist, wenn es um seine Überlebensinteressen geht, wenn es also um Interessen geht, die ihm Vorteile bringen. Das garantiert aber noch lange nicht Solidarität. Solidarität ist ein Verzicht, ohne dass zwingend dafür ein Preis bezahlt wird oder man dafür eine Belohnung erhält. Solidarität ist also ein zivilisatorischer Fortschritt von der sozialen Kompetenz, die der Mensch als Überlebensnotwendigkeit in sich trägt.
Solidarität ist heute in der Gesellschaft auch eine Art von Haltung. Haltung demgegenüber, dass eine Gesellschaft auf dieser Solidarität fußt. Was passiert, wenn die Solidarität nicht von allen akzeptiert und gelebt wird?
Wir erleben sowohl im persönlichen als auch im politisch-kommunikativen Bereich, dass Solidarität oft von Menschen nicht gelebt wird, dass Menschen auf Kosten anderer Menschen leben. Wir kennen den Begriff des Egoismus. Wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die soziopathisch und psychopathisch unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen machen wir eine mathematische Rechnung in unseren Gehirnen auf. Die ist gar nicht bewusst, aber in ganz konkreten Situationen, wie auch jetzt in der Pandemie, rechnet sich das Gehirn aus, welche Vor- und Nachteile wir haben, wenn wir als Egoist nur an uns denken oder wenn wir ein Stück dieses Egoismus abwägen mit dem Gewinn, den wir haben, wenn wir uns solidarisch verhalten. Deswegen muss man sehr aufpassen, dass man Solidarität nicht primär aus einer moralischen Perspektive diskutiert und begründet. Viel effektiver ist es, wenn man immer wieder die Interessenabwägung in den Vordergrund stellt. Nur so ist übrigens auch denkbar, dass wir begriffen haben, dass in einem Staat Steuern zu zahlen, man kann jetzt darüber streiten, wie hoch diese sind, eine Notwendigkeit ist, von der wir in dem Augenblick, wo wir sie bezahlen, noch nicht unmittelbar erkennen, welchen Gewinn wir für uns daraus ziehen, aber begriffen haben, dass eine solche Allgemeinheitsunterstützung immer auch die Unterstützung meiner selbst ist.
Man sagt ja immer, Krisen soll man zusammen bewältigen und lösen. Sie haben vorhin den Begriff des Egoismus genannt. Es kann ja oft die Situation eintreten, wo man egoistisch besser überlebt als in einer Solidargemeinschaft. Das ist ein ambivalentes Dilemma. Oft.
Es ist in der Regel die Ausnahme, wenn man nur an sich denkt und dann am Ende wiederum Solidarität oder eine soziale Unterstützung braucht, wird man feststellen, dass man entweder sehr einsam geworden ist und oder man wird feststellen, dass die Unterstützung in einer Gesellschaft, in der viele so denken wie ich, dahingehend minimiert ist, dass ich dann wiederum auch alleine dastehe. Und die Erkenntnis, das lernen zu können, ist eine Frage auch der Kommunikation. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile so weit sind, wie Werner Münch das formuliert hat, ich zitiere, Solidarität erfordert die Bereitschaft zum Teilen und mithin zum Verzicht, Zitat Ende, dass wir mittlerweile gelernt haben, dass Verzichten nicht etwas Altruistisches ist, sondern gleichzeitig etwas Selbstreferenzielles, was uns in der Stunde der Not zugutekommt.
Wenn wir den Satz von Münch anwenden auf eine Familie, dann erscheint der logisch. Wenn er aber angewendet wird auf Menschen, die man gar nicht kennt, auf die anderen Fremden, dass man also etwas teilt mit anderen, dann ist es schon komplexer. Oder sehen Sie das anders?
umso mehr, je weiter diese Menschen sind. Und deswegen haben wir in allen Forschungszweigen, wenn es um Solidarität geht, die Erkenntnis gewinnen müssen, so schmerzhaft das ist, dass je weiter Menschen von uns entfernt sind, die unsere Solidarität brauchen, wir können das konkret mit Afrika oder anderen Teilen der Welt sehen, die Bereitschaft, das eigene Verzichten umzusetzen, um Menschen dann zu helfen, direkt proportional abnimmt. Das heißt, am stärksten ist Solidarität erreichbar dort, wo wir im nahen Umfeld, ob das Familie, Freunde, selbst Arbeitskollegen, die Straße, das Haus, in dem ich lebe, in dem ich wohne, die Stadt, das Land, aber dann wird es schon wieder schwieriger sein muss. Und wir sehen das ja auch, wenn wir ins Politische denken, eine Solidarität der Europäischen Union für Länder innerhalb der Union ist äußerst schwer herstellbar. Also die Fähigkeit, die Konkretisierung, sich solidarisch zu verhalten, hat auch etwas mit der Nähe und der Wiedererkennbarkeit der Gruppe zu tun, in der ich mich solidarisch verhalte.
Selten war die Solidarität derart auf dem Prüfstand wie in den letzten Monaten der Pandemie. In guten Zeiten ist es ja einfach, über Solidarität zu sprechen. Wie haben Sie es empfunden in den letzten Monaten? Hat die Solidargemeinschaft innerhalb jetzt Ihres Landes Deutschland, aber auch generell in Europa funktioniert? Und wie ist es mit der ganzen Welt dann?
Ich kann beginnen und möchte beginnen mit Deutschland selbst. Und ich würde das schon auf die zivilisierten demokratischen Gesellschaften ausweiten. Ich bin außerordentlich positiv überrascht über ein Phänomen während der Pandemie, das erstmalig und einmalig ist. Die Gesellschaften entscheiden sich, solidarisch zu sein mit den Schwächsten, mit den Kranken und mit den Alten. Dafür verzichtet solidarisch der Rest der Gesellschaft auf Wohlstand, aber auch auf Gesundheit, bei Kindern und Jugendlichen sogar auf Bildungsfortschritt. Das hat es in der Zivilisation der Modernen in der Form nicht gegeben. Bei entsprechenden Krisen, wenn man das historisch betrachtet, ist das Gegenteil oft der Fall. Die Jugend wird gestärkt und die Alten und Kranken werden in Anführungsstrichen geopfert, weil es in der Natur so angelegt ist. Das heißt, unser Verhalten während dieser Pandemie, während Corona, dreht dieses Prinzip um und solidarisiert sich übrigens bis heute wirksam, primär und relativ diszipliniert nach dem Prinzip, eine humanistische Gesellschaft schützt die Schwachen, die Kranken, die Alten mehr als die Gesunden. Das, finde ich, ist jedenfalls etwas, was man sehr genau wird untersuchen müssen, wie langfristig, aber auch wie tiefgreifend diese Entscheidung getroffen wurde. Übrigens, ich will darauf hinweisen, sie ist nicht politisch verschrieben worden, sondern sie entwickelte sich im gesellschaftspolitischen Diskurs relativ schnell, relativ harmonisch, relativ einmütig. Das ist das eine. Das andere, natürlich, und ich nehme dieses Wort natürlich sofort wieder in einen kritischen Blick, verhält sich, und deswegen natürlich, die reiche Welt wie immer egoistisch und nicht solidarisch mit der armen Welt in dieser Welt. Und wir haben ja alle die Zahlen und die Erkenntnisse, dass sich die reiche Welt, ob das die Amerikaner, die Kanadier, wie Europäer sind, erst einmal um uns selbst gekümmert haben und kümmern und viel weniger um die globale Frage in der Pandemie, dass sie nur besiegt werden kann, wenn wir das Problem auch global behandeln. Die erste Rechnung, die wir dafür bekommen, ist die indische Variante. Sie wird nicht die letzte sein. Jetzt kommen wir wieder zur Frage Solidarität, wenn sie aus Interessen heraus begründet wird, hat eine Zukunft. Ich glaube, dass mit der Herausforderung der indischen Variante, Mutante und auch zukünftiger, nun nachdem wir, die reiche Welt, uns mehr oder weniger auf den Weg einer Immunisierung bewegen, wir ganz zügig die globale Frage angehen werden, nicht weil wir aus moralischen Gründen oder weil wir jetzt als gute Menschen begriffen haben, lebe und teile, sondern weil wir unsere Sicherheit, unsere zurückgewonnene Gesundheitssicherheit nur aufrechterhalten können, wenn wir eben teilen, den Impfstoff.
Sie haben schon zu Beginn des Gesprächs hingewiesen, jetzt nochmals zu finden, das ist ein sehr interessanter Aspekt, die Solidarität, die ohne Moral funktionieren muss. Können Sie die noch ein wenig skizzieren für die Zukunft, auch für eine weltpolitische, globale Art und Weise des Miteinanders?
In der Realpolitik und ich glaube in allen Machtbeziehungen werden Interessen am ehesten wirksam und nachhaltig entschieden, wenn alle beteiligten Parteien eines Prozesses in Win-Win-Situationen auseinandergehen. Und Win-Win-Situationen bedeutet, ich gehe auf dich zu, ich mache einen Kompromiss, ich verzichte, so wie du, die dritte, die vierte, die fünfte Partei, weil wir am Ende alle einen Mehrgewinn davon haben, als wenn jeder nur an sich gedacht hätte. Solidarität, man könnte auch einen Begriff wie Kooperationen auch noch hinzufügen, sind dann erfolgreich, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, dass sie gegeben, aber auf einer ganz anderen Ebene mehr dafür genommen haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir in einer Welt, in der wir als Menschen leben, in der Welt, in der wir sind, auch in moralisch-ethischen Kategorien so ein Thema reflektieren und diskutieren. Das zeigt sich darin, dass wir Menschen ehren, die sich solidarisch verhalten. Menschen ehren, die über das hinaus, was notwendig ist oder im Interessenbereich liegt, sich solidarisch bewährt haben. Wir ehren Mäzene. Wir ehren Krankenschwestern und Pflegerinnen und Pfleger, die über das hinaus, was man beruflich machen muss, sich mehr engagieren. Wir versuchen, das gute Beispiel auch nach vorne zu tragen. Wir stigmatisieren oft und zu Recht, aber am Ende doch auch zu selten und nicht selten übrigens mit Heuchelei und einer Doppelmoral diejenigen, die sich als Egoisten in dieser Gesellschaft bewegen. Beides zusammen ist notwendig. Ich glaube nur, dass das, worauf man sich mehr verlassen kann, sind Vereinbarungen, die sich auf der Ebene des konkreten Interessenausgleiches bewegen. Und wenn man Gesellschaften, auch demokratische, zivilisierte Gesellschaften danach abfragt, dann ist ja auch unser gesamtes Sozialsystem darauf aufgebaut, dass Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, ob andere Menschen gerade einen guten Tag haben und ihnen deswegen etwas abgeben, sondern der moderne Sozialstaat basiert darauf, dass ich ein Recht habe, also einen Rechtsanspruch auf Solidaritätsbeiträge, wenn ich die Voraussetzungen habe und in Nöten bin. Also keine Barmherzigkeit mehr, keine Zufälligkeit mehr, sondern die Garantie, dass ich als Mensch, nicht als Bittsteller vor der Gesellschaft stehe. Und da Menschen, das glaube ich schon, begriffen haben, dass jeder und jede in ihrem Leben und in seinem Leben vor der Situation stehen könnten, dass sie etwas brauchen von der Gemeinschaft, scheint dieser Vertrag im Großen und Ganzen sehr haltbar zu bleiben.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.